Eine spannende Woche, die liegt hinter uns. Linda hat gerade schon gesagt, in dieser Woche ist Visitation. Das heißt, unsere Gemeinde wurde besucht und viele von euch haben das mitbekommen, weil ganz unterschiedliche Gruppen und Kreise besucht wurden. Und auch es gab viele Gespräche mit ganz verschiedenen Menschen, mit Mitarbeitern, mit Ehrenamtlichen, mit Gemeindemitgliedern. Gestern gab es noch einen Spaziergang. Auch da ist es trocken geblieben. Ne? Das schön die Natur lehrt Fahrt. Wir müssen ja auch zeigen, was wir hier haben in Meinersen und zurück durchs Dorf. Heute jetzt noch der Gottesdienst und dann ist die Visitation auch schon fast beendet. Genau, juhu. Ich würde sagen, wir sind auch erleichtert, wenn es vorbei ist. Nein, eine gute Woche und eine spannende Woche. So eine Gemeindevisitation findet aber auch glücklicherweise nicht so häufig statt, weil das wäre, glaube ich, echt ein bisschen anstrengend für alle Beteiligten. Alle 6 Jahre ungefähr. Alle 6 Jahre geht es darum, dass der Kirchenkreis sich ein umfassendes Bild von der Kirchengemeinde machen möchte. Also einmal genau hinschaut, um zu erkennen, wie es um die Kirchengemeinde steht, wie das Gemeindeleben so ausschaut, wie die Kirchengemeinde im Dorf wahrgenommen wird und so weiter. Und ich finde es ganz schön, dass das Bild so umfassend ist, also dass sich wirklich so viele Facetten, viele Teile der Gemeinde angeschaut werden. Ich habe neulich mit einem Freund gesprochen, der Pastor in der Bayerischen Landeskirche ist. Und er meinte, bei denen ist es in der Visitation so, dass nur der Pastor visitiert wird oder die Pastorin. Und das heißt, der Pastor wird im Gottesdienst besucht und ist im Konfirmandenunterricht und dann gibt es noch ein Einzelgespräch und das war dann die Visitation. Das heißt, die Gemeinde an sich, die wird gar nicht in den Blick genommen. Und das ist doch irgendwie schade, weil eine Kirchengemeinde ist ja viel mehr als der Pastor auf der Pfarrstelle. Da gehört ja noch viel mehr dazu. Und umso besser, dass bei uns Visitation anders ist, dass der Blick viel umfassender ist und so viele Gruppen und so viele Menschen mit in den Blick genommen werden. Vielleicht ist es zu vergleichen mit einer Art Check-up bei einem Arzt. Also wenn man sich mal durchchecken lässt. Wie oft tut man sowas ungefähr? Ich bin da nicht so gut drin. Vielleicht so alle 3 bis 5 Jahre oder so. Edda hat Ahnung. Edda sagt alle 3 Jahre. Ich werde es mir jetzt zu Herzen nehmen. Sollte man sich durchchecken lassen. Und dann guckt sich der Arzt ja auch nicht nur das rechte Bein an oder so, sondern guckt sich ja den ganzen Körper an. Alle Körperfunktionen und überprüft, ob das alles funktioniert, ob es gut ist. Und so ähnlich ist ja auch Visitation. Und übrigens ist Visitation sogar sehr, sehr biblisch, denn schon die ersten Gemeinden, von Anfang an wurden sie visitiert. Paulus hat auf seinen Reisen Gemeinden besucht und hat die Menschen dort vor Ort wertgeschätzt und wahrgenommen. Er hat aber auch angesprochen, wenn etwas nicht so gut läuft, wenn es Konflikte oder Missstände gab. Und er hat die Gemeinden unterstützt und er hat sie zugerüstet. Auch das war Visitation, also von Anfang an wurden Kirchengemeinden visitiert.
Ihr Lieben, aber was will eine Visitation? Letzten Endes, glaube ich, will eine Visitation etwas Gutes sein und Gutes bewirken in der Gemeinde. Zum einen soll sie uns darauf hinweisen, was gelingt und woran wir uns freuen dürfen. Ja, und darüber dürfen wir uns auch freuen, das will eine Visitation auch. Aber zum anderen will sie uns natürlich auch zeigen, wo Dinge vielleicht noch nicht ganz gesund sind, wo Dinge nicht gelingen oder wo wir auch daran leiden, damit wir gesund werden können. Sie will also Gutes bewirken. Und das gilt natürlich nicht nur für die Gemeinde, sondern es gibt natürlich auch noch so eine persönliche Ebene, nicht nur eine Gemeindevisitation, sondern so eine Art, sagen wir, Lebensvisitationen, wo wir auf unser Leben gucken und wahrnehmen, wie es uns gerade geht. Auslöser dafür können ganz unterschiedlich sein. Das sind manchmal Krisen im Leben, manchmal sind es Veränderung oder die Sehnsucht nach Veränderung oder auch so Übergänge zwischen 2 Lebensphasen können solche Momente sein, wo wir bewusst hingucken. Und letzten Endes kennt ihr das alle aus eurem Leben. Also wenn ich zum Beispiel aus irgendeinem Grund Schmerzen im Arm habe oder in der Brust und ich merke, die gehen nicht weg, ich denke nach, weiß aber noch nicht, wo sie herkommen, dann mache ich genau das, wovon Jule gerade gesprochen hat, dann gehe ich zum Arzt und lass mich mal durchchecken. Und der guckt dann genau hin. So. Das Gleiche gilt aber auch für seelische Probleme. Wenn mir was auf dem Herzen liegt und ich weiß eigentlich gar nicht, woher es kommt, dann gehe ich vielleicht zu einem Seelsorger oder zu einem guten Freund und führe ein Gespräch und hoffe, dass dieses Gespräch mir dabei hilft, herauszufinden, was zeigt sich da eigentlich. Aber auch auf der Schwelle zwischen zwei Lebensabschnitten, da kennt ihr das auch, da schauen wir oft nochmal genau hin, um rauszufinden, was für uns dran ist. Ich muss zum Beispiel denken, als unsere Kinder, die beiden Großen zumindest, auf der Schwelle waren von der Grundschule zur weiterführenden Schule. Da haben meine Frau und ich uns tatsächlich immer wieder mal hingesetzt, zum Teil auch mit unseren Kindern, und überlegt, was ist für sie dran? Also welche Schulform ist gut für unser Kind? Was wird den Leistungen unseres Kindes, aber auch seiner Persönlichkeit gerecht? Wo wird er sich wohlfühlen? Wie wird er sich entwickeln können, auch in seiner persönlichen und sozialen Entwicklung? Und wo wird er sich wohlfühlen? All das gehört hin zum Hingucken, das kennt ihr. Natürlich sind gerade in diesen Schnittstellen die Fragen unterschiedlich, die wir uns dann stellen, abhängig von der Situation, in der wir sind. Aber wir beginnen fast automatisch, so eine Lebensvisitation zu machen und bewusst hinzugucken. Und das ist letzten Endes das, was Visitation will, bewusst hingucken. Denn Visitation, das Wort, kommt von dem lateinischen Wort visitatio. Und das bedeutet nichts anderes als hingucken, schauen, betrachten. Das ist das, was Visitation will. Und genau dazu ruft uns auch die Bibel auf, für unser Leben, aber auch unser geistliches Leben, von Zeit zu Zeit mal genau hinzuschauen. So eine Art, sagen wir, Herzensvisitation zu machen und mal hinzugucken, wie es uns geht. Nicht um uns zu quälen, sondern um zu entdecken, ob es da vielleicht was gibt, was uns quält und was uns helfen kann, gesund zu werden. Denn erinnert euch, eine Visitation will Gutes sein und Gutes bewirken. In 2. Korinther 13, Vers 5 schreibt Paulus deswegen an die Gemeinde in Korinth, nachdem er sie einige Male auch besucht hat und seinen Visitationsbericht im 2. Korintherbrief geschrieben hat. Da schreibt er am Ende, nachdem er ein paar Dinge benennt, die er für wichtig hält, folgenden Satz. In Kapitel 13, Vers 5 sagt er: Prüft euch, ob ihr im Glauben steht. Untersucht euch oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Prüft euch, ob ihr im Glauben steht, untersucht euch oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Und wie genau das aussehen kann, so eine Herzensvisitation, da wollen wir heute mit euch hingucken und wir wollen euch da reinnehmen in vor allem zwei kurze Geschichten.
Ja, die eine Geschichte, an die wir gedacht haben, da erzählt die Bibel von einem jungen Mann. Ein junger Mann, der nochmal genauer auf sein Leben schaut und auf seinen Weg, auf sein Handeln und nochmal prüfen will, ob es der richtige Weg ist. Sein Ziel war es, ein gutes Leben zu führen, auch die Gebote zu halten und eines Tages das ewige Leben zu bekommen. Und dieser junge Mann, der gehört dem jüdischen Rat an, also er gehört zu den Ältesten da in Israel, zu den führenden Männern und ist also ein gebildeter, anerkannter Mann damals in Israel. Und dieser junge Mann, von dem wird jetzt erzählt, dass er zu Jesus geht. Und er spricht Jesus als guten Lehrer an, also er begegnet ihm auch mit viel Respekt. Im Markus-Evangelium steht sogar, dass er auf die Knie geht, als er vor Jesus kommt. Und er stellt ihm jetzt eine ganz, ganz entscheidende Frage. Er fragt Jesus, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Das heißt, dieser Mann, der will es noch einmal wissen. Er scheint auf einem ganz guten Weg zu sein, aber er will noch mal genauer prüfen und gucken, ob dieser Weg der richtige ist. Und Jesus antwortet und sagt, du kennst doch die Gebote. Und na klar kennt er die Gebote. Ja, als gebildeter Mann aus dem Ältestenrat kennt er die Gebote alle auswendig. Und trotzdem zählt Jesus noch ein paar Beispiele auf. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst Vater und Mutter ehren. Und der junge Mann, der erwidert dann, das mache ich alles. Seit meiner Jugend an halte ich alle Gebote. Das heißt, die Voraussetzungen von diesem Mann, die sind super. Ja, der gehört dem Ältestenrat an, das heißt also, er kennt die Schriften, er kennt die Gebote alle auswendig. Er ist fromm, also er möchte den Willen Gottes tun. Er möchte diese Gebote nicht nur kennen, sondern er möchte sie auch einhalten. Er geht ganz offen auf Jesus zu, entschlossen dazu, sein Leben noch mehr auf Gott hin auszurichten. Und nutzt also diese Gelegenheit, mit Hilfe von Jesus sein Leben nochmal zu prüfen. Und ich denke, von ihm ist wirklich alles zu erwarten bei dieser Herzensvisitation, die er hier durchmacht. Doch dann führt Jesus noch einen Punkt an. Und er sagt, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile das Geld an die Armen. Dann komm und folge mir nach. Das heißt, eine Sache fehlt bei diesem jungen Mann noch. Dass er sich löst von seinem Besitz, dass er sein Herz nicht an das Geld hängt, sondern dass er viel mehr andere unterstützt und für Bedürftige da ist und ihnen hilft. Und Jesus spricht ihn genau darauf an. Ich glaube, die meisten von euch wissen, wie es weitergeht und wie diese Geschichte ausgeht. Das nimmt nämlich ein trauriges Ende, denn dieser junge Mann hier, von dem erzählt wird, der ist sehr, sehr reich. Und in dem Moment merkt er, das ist ihm sehr wichtig und er kann sich davon nicht trennen, er will sich davon nicht trennen. Und als er das merkt, wird er sehr traurig. Er wird traurig und er wendet sich von Jesus ab und er geht. Und über Jesus wird erzählt, dass auch er traurig ist. Dass er sehr traurig ist, weil er diesen Mann nämlich lieb gewonnen hat. Er hätte ihn sehr, sehr gerne an seiner Seite gehabt und wäre mit ihm durchs Leben gegangen. Aber er lässt ihn ziehen. Das heißt, er lässt ihm auch die Freiheit, gehen zu können, selbst entscheiden zu können. Hier hat Jesus den wunden Punkt dieses Mannes aufgedeckt. Die Herzensvisitation ist ganz anders ausgegangen, als man das vielleicht von Anfang an hätte vermuten können bei diesem Mann. Und die Jünger, die das Gespräch mitbekommen haben, die sind sichtlich erschrocken und auch verunsichert. Und die Frage kommt auf, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden?
Die zweite Geschichte, die knüpft fast nahtlos an diese Geschichte an. Lukas packt die in seinem Evangelium direkt zusammen, sind nur wenige Verse dazwischen. Und er erzählt eine Geschichte, die auf der einen Seite ganz ähnlich ist wie die Geschichte von dem jungen Mann, auf der anderen Seite wirklich sehr, 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 sehr anders und unterschiedlich. Lukas erzählt uns wieder von einer Person, die Jesus begegnet, diesmal aber kein hochgeachteter und frommer Mann, von dem viel zu erwarten ist, eher das Gegenteil ist der Fall. Er erzählt uns von Zachäus, dem Zöllner. Und nur damit wir auf dem gleichen Stand sind, wenn du an Zöllner denkst, dann denkt man nicht an die netten Beamten, die an der Grenze dich freundlich durchwinken und vielleicht nochmal nicken. Das hat nichts mit dem Bild eines Zöllners zur Zeit Jesu zu tun. Zur Zeit Jesu war Israel von den Römern erobert. Die Römer haben in den besetzten Ländern hohe Steuern und hohe Zölle erhoben, natürlich um ihre Streitmacht weiter auszubauen und um Rom zu verschönern. Das lag aber natürlich nicht im Interesse der eroberten Länder, sondern die wurden dabei finanziell ausgepresst und waren mehr und mehr verarmt. Israel war zur Zeit von Jesus eine verarmte Gesellschaft. Und damit die eroberten und verarmten Völker trotzdem weiter brav ihre Steuern zahlen und nicht immer die Steuereintreiber und Zöllner umbringen, da hatte Rom eine ganz gute Idee. Sie haben nämlich Folgendes gemacht, sie haben sich Einheimische geschnappt, die haben sie angeworben, jemand Einheimisches gesucht, der Geld brauchte, vielleicht auch die Persönlichkeit mitgebracht hat und der bereit war, für die Feinde, für die Römer jetzt die Steuern einzutreiben, natürlich unterstützt von so einem schlagfertigen Truppsoldaten. Außerdem kam hinzu, dass Zöllner meistens auch noch in die eigene Tasche gewirtschaftet haben, immer noch so ein bisschen mehr genommen haben, als sie eigentlich gemusst hätten und dadurch wurden sie sehr reich. Ihr könnt euch also vorstellen, in den Augen des Volkes war ein Zöllner ein Vaterlandsverräter, auch ein Gottesverräter. Das hatte auch eine religiöse Dimension und ein Dieb. Das Schlimmste, was du dir vorstellen könntest. Und Zachäus, der war nicht nur Zöllner, der war Oberzöllner. Also ihr könnt sagen, das war der Chef von so einer Drückerkolonne. Das ist so ein Typ, wie wir uns Zachäus vorstellen müssen. So und seine Begegnung mit Jesus, ihr Lieben, die ist ganz anders, die beginnt ganz anders als die von dem Mann, von dem wir gerade gehört haben. Der reiche junge Mann geht einfach zu Jesus, die Jünger, alle, die dabei sind, alle, die ihm nachfolgen, sie lassen ihn einfach durch. Na klar, von dem ist viel zu erwarten. Das ist so ein Typ, den hat man gerne dabei. Aber Zachäus, den hat keiner gerne dabei. Den lässt auch keiner durch. Als er zu Jesus will, ist da eine große Menschentraube um Jesus versammelt in der Stadt. Und Zachäus will dahin. Und sie lassen ihn einfach nicht durch, wahrscheinlich absichtlich. Wahrscheinlich sehen sie ihn und denken sich, was will denn der bei Jesus? Dieser Dieb, Den ganzen Tag bestiehlt und verrät er sein Volk und seinen Gott und jetzt will er zu Jesus und auf religiös machen? Auf gar keinen Fall. Und er kommt überhaupt nicht durch. Dann ist er auch noch ein bisschen kleiner und kann nicht über die Menge sehen. Also was macht er? Er ist klug, das muss man ihm lassen. Er läuft die Straße voraus, klettert auf einen Baum, Maulbeerfeigenbaum hatten wir gerade letzten Sonntag, vielleicht erinnert ihr euch. Er klettert auf einen Maulbeerfeigenbaum und wartet, bis Jesus durchkommt, damit er ihn wenigstens sehen kann. Und Jesus kommt durch. Und das Unglaubliche passiert. Er bleibt unter dem Baum stehen, er guckt hoch und sagt, Zachäus, hey, komm schnell runter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Allen bleibt der Mund offen stehen. Aber Zachäus, der kommt voller Freude runter und der nimmt Jesus bei sich auf. Es ist unglaublich, was in diesem Moment passiert. Das war ein Schock für alle anderen. Die ganze Stadt ist in heller Aufruhr. Wie kann Jesus gerade zu so einem Verbrecher gehen? Der hat es doch am wenigsten erwartet. Und die Menschen ärgern sich. Voller Ärger stehen sie sogar vor dem Haus von Zachäus. Und drin? Was passiert drin? Wir erfahren nicht, worüber Jesus mit Zachäus redet. Kein Wort berichtet uns Lukas. Das ist für ihn nicht so entscheidend. Wichtig ist für ihn vielmehr das, was die Gegenwart von Jesus mit dem Herz von Zachäus macht. Das ist für ihn entscheidend. Durch die Liebe, die Annahme und die Gegenwart von Jesus verändert sich auf einmal was in Zachäus. Zachäus schaut hin. Er visitiert sein Herz, wenn man so will. Und plötzlich kann er nicht anders. Er steht auf und sagt, Jesus, von all meinem Besitz will ich die Hälfte den Armen geben. Und von dem Rest, von wem ich irgendwas gestohlen habe, wen ich betrogen habe, ich gebe ihm vierfach zurück. Ihr Lieben, macht euch bewusst, was Zachäus hier sagt, was das bedeutet. Ein Zöllner. All sein Besitz ist unrechtmäßig erworben oder zumindest fragwürdig. Ja? Wenn der die Hälfte von allem, was er hat, den Armen gibt und von der anderen Hälfte alles vierfach zurückgibt, wisst ihr, was der noch hat? Nix. Zachäus gibt nicht aus seinem Überfluss. Er gibt alles. Der, von dem alles zu erwarten war, der junge, vielversprechende und fromme Mann, wozu der nicht bereit war, der, von dem man nichts erwartet hat, der tut's. Der ist bereit. Und er hört am Ende den Satz von Jesus, der über ihn sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, Rettung, mitten in seinem Leben. Und mit Rettung meint Jesus an dieser Stelle sicher nicht das Leben nach dem Tod, nein, er spricht heute. Er sagt, hier und jetzt, heute ist in diesem Leben etwas heile geworden. So ist es wieder gesund geworden. Da ist eine Last von ihm genommen worden. Da ist eine Wunde geheilt und da ist ein Zerbruch wiederhergestellt worden. Heute hat Zachäus Rettung erlebt.
Die Geschichte von Zachäus, die scheint damit zu Ende zu sein. Wenn wir aber genauer hinschauen, dann erkennen wir, dass es noch weitergeht. Es ist so, dass viele Menschen dabei waren, als Jesus bei Zachäus im Haus war. Viele Menschen haben also auch gehört, wie Jesus gesagt hat, heute ist diesem Haus Rettung widerfahren. Da waren die Jünger dabei. Da waren vielleicht auch Personen dabei, die sich mit Zachäus gefreut haben. Vor allen Dingen waren aber Menschen dabei, die die Nase gerümpft haben und gedacht haben, wie kann Jesus so etwas nur zu so einem Gauner sagen? Und Jesus wendet sich jetzt genau diesen Menschen zu. Diese Menschen, die dabei waren, die da rumstehen, die vor dem Haus stehen. Und er spricht sie direkt an, erzählt ihnen ein Gleichnis und fragt sie damit, wie es denn mit ihrem Herzen steht. Was ist eigentlich mit euch? Fragt Jesus. Gott hat auch euch etwas geschenkt, euch etwas anvertraut. Nutzt ihr das so, wie Gott das möchte? Setzt ihr eure Prioritäten richtig und es gibt die Möglichkeit, einmal hinzuschauen und die Herzen zu prüfen. Und so kann und soll auch diese Herzensvisitation von Zachäus die anderen ermutigen, einmal auf ihr eigenes Leben, auf das eigene Handeln zu schauen und es wie Zachäus zu prüfen und auch gegebenenfalls zu verändern. Und auch heute ist das nicht anders. Auch heute fragt Jesus, was ist denn mit dir? Die Gemeindegeschichten machen deutlich, dass es nicht immer offensichtlich ist, wie es um das Herz des Menschen steht. Das steht uns nicht irgendwie auf der Stirn geschrieben. Von dem reichen Jüngling war wirklich alles zu erwarten. Die Voraussetzungen waren perfekt. Ja, gebildet, wahrscheinlich aus gutem Haus. Er war anerkannt, fromm, den festen Wunsch hatte er, das ewige Leben zu bekommen. Und doch wendet er sich nach der Prüfung von Jesus ab. Und Zachäus? Von dem war doch gar nichts zu erwarten, oder? Ein Betrüger, ein Gauner, unbeliebt war und verachtet. Und gerade sein Herz wandelt sich. Es wandelt sich und er wendet sich zu Jesus zu und geht einen neuen Weg. Vermutlich hätten wir den Ausgang dieser Geschichten anders eingeschätzt. Und so wird es deutlich, dass so eine Herzensvisitation, was sie auslösen kann bei Menschen. Und es kann eine Chance sein, eine große Chance auch für Veränderungen und für gelingendes Leben. Und eine Gemeindevisitation, wie wir sie jetzt in dieser Woche erlebt haben, kann auch eine Chance sein. Zum einen für uns als Gemeinde ist es spannend und für uns als Gemeindeleitung auch, diesen Blick von außen zu bekommen. Dass wir Dinge gerade rücken können, gegebenenfalls etwas verändern können und dass wir einfach unser Gemeindeleben, was hier läuft und vielleicht auch schon Jahre und Jahrzehnte läuft, einmal überprüfen können. Zum anderen aber kann diese Gemeindevisitation auch eine Chance für jeden Einzelnen von uns sein. Sie kann uns dazu auffordern und auch dazu ermutigen, das eigene, das persönliche Leben einmal zu visitieren. Zu prüfen, also einmal genau hinzuschauen auf das eigene Leben, auf die eigenen Prioritäten, auf das eigene Herz. Und so kann die Visitation der Kirchengemeinde auch zu einer ganz persönlichen Herzensvisitation werden.
Herzensvisitation. Wie kann das aussehen, ganz konkret? Ich meine, natürlich sind wir alle unterschiedlich. Guckt euch mal um. Keine rhetorische Frage. Guckt euch mal um. Dazu muss man den Kopf so 90 Grad nach links und rechts oder auch mal nach hinten bewegen. Macht das mal. Guckt euch mal um. Hey, das ist Familie. Reich Gottes, Kinder Gottes. Guckt euch um. Da seht ihr viel Unterschiedliches. Ja? Und so unterschiedlich wie wir sind, wird wahrscheinlich auch unsere Herzensvisitation sein. Das ist so. Auf der anderen Seite gibt es aber trotzdem so ein paar Dinge, die uns Orientierung geben können. Erinnert ihr euch noch an den Vers, den ich am Anfang vorgelesen habe? 2. Korinther 13, Vers 5. Noch in Erinnerung? Soll ich abfragen? Nein. Paulus schreibt, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Zwei Dinge sind für Paulus scheinbar wichtig für eine Herzensvisitation. Das erste, prüft, ob ihr im Glauben seid. Das zweite, erkennt, dass Jesus in euch ist. Diese beiden Dinge. Was heißt das jetzt? Zuerst, was ist Glauben? Glauben, mit Glauben meint Paulus hier nicht, dass wir etwas über Gott wissen. Ja? Wissen ist nicht schlecht. Ja? Im Gegenteil, Wissen ist gut. Aber Wissen ist lange nicht alles. Also meine Frau zum Beispiel, die steht ja gerade neben mir, könnt mal auf ihr Gesicht achten, die möchte, dass ich ein paar Dinge über sie weiß. Ihr Namen zum Beispiel, ist hilfreich, wenn ich ihr im Haus begegne. Aber auch ihr Geburtstag zum Beispiel, das sollte ich auch nicht vergessen, solche Dinge wie Hochzeitstag oder auch ihre Interessen, ja, ihre Sehnsüchte, was sie sich wünscht. Und wenn ich das nicht weiß, muss ich nachfragen, das will sie auch, damit ich es dann weiß. Aber auch solche Dinge wie die Namen unserer Kinder oder sowas ist hilfreich zu wissen. Also ihr merkt, es ist nicht unwichtig, etwas zu wissen. Aber das Entscheidende ist am Ende, dass wir miteinander in Beziehung sind. Das ist entscheidend. Denn ohne die Beziehung wäre es ihr wahrscheinlich egal. Ja? Also wenn irgendjemand, den meine Frau, weiß ich nicht, in Gifhorn oder in Hannover trifft, zufällig, mit dem sie nichts zu tun hat, mit dem sie nicht in der Beziehung steht, wenn der ihr sagt, ich weiß gar nichts über dich, wird sie wahrscheinlich sagen, naja, ist halt so. Bei ihrem Mann ist das anders. Habt ihr Verständnis für, hoffe ich. Letzten Endes geht es darum, in Beziehung zu sein. Und Glaube ist ein Beziehungsbegriff in der Bibel. Das ist es letzten Endes. Wenn die Bibel über Glauben spricht, dann spricht sie zuerst über unsere Beziehung zu Gott. Und das macht Paulus hier auch. Bei Paulus ist das genauso. Wenn er also sagt, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, dann will er damit sagen, prüf mal, wie es um deine Beziehung zu Gott steht. Wie sieht es aus? Welche Rolle spielt Gott in deinem Leben? Welche positiven Auswirkungen hat dein Glaube für dich selbst, aber auch für dein Umfeld? Und wo erkennst du, dass die Liebe und der Charakter von Jesus dich mehr und mehr prägt und dich wachsen lässt? Und zwar ganz unabhängig von der Frage, wie du diese Beziehung gestaltest, denn so unterschiedlich wie wir sind, werden wir auch unsere Gottesbeziehung gestalten. Ja? Auch Paulus lässt das hier offen, aber er sagt, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Schaut mal auf eure Gottesbeziehung, wie steht's da? Macht dir bewusst, das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, ist nicht nur eine gute Botschaft für unser Leben nach dem Tod, sie ist eine gute Botschaft für unser ganzes Leben, hier und heute. Da fängt's an, da geht's drum. Jetzt. Herzensvisitation heißt deswegen einerseits, wo siehst du schon, dass etwas in dir heil wird? Dass Gott da drin ist, dass da etwas wächst und gedeiht und blüht. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, wo sehnst du dich noch nach Heilung und Veränderung? Ihr Lieben, Gott hat so viel für dich vorbereitet. Für dich ganz persönlich. Und er will dir heilsam, segnend und voller Liebe begegnen und das gerade an den Stellen, wo du ihn brauchst. Und eine Herzensvisitation kann die Möglichkeit sein, so mal bewusst eine Tür wieder aufzumachen, hinzugucken und reinzulassen. Also was kannst du tun, wenn du das jetzt machen möchtest? Eine Herzensvisitation, so wie wir als Gemeinde. Drei Dinge wollen wir euch am Ende mitgeben. Das erste, nimm dir Zeit und schau hin. Ich glaube, damit fängt's an. Nimm dir Zeit und schau hin. Wie geht es dir? Wo erlebst du gerade Freude und Gelingendes? Dann freu dich darüber. Aber wo siehst du auch gerade etwas, was schwer ist und wo du dich nach Veränderung sehnst? Auch das kann dir begegnen. Also, nimm dir Zeit und schau hin. Das Zweite, mach das nicht allein. Nimm Gott mit rein in dein Hinschauen. Denn, ihr Lieben, wir haben so einen unglaublich guten und großartigen Gott, der das Beste für dich will. Und er will dich sein Heil und seine Rettung spüren lassen, genauso wie Zachäus. Macht euch bewusst, Zachäus ist voller Freude aus diesem Tag gegangen und hat sein Leben wahrscheinlich etwas in seinem Leben entdeckt, was für ihn ein unglaublicher Schatz war. So, also, nimm dir Zeit und schau hin. Mach es nicht alleine, sondern gemeinsam mit Gott, der dich liebt, was du wissen darfst. Und das Dritte, was wir euch mitgeben wollen, wenn ihr euch fragt, aber Olli, du hast gesagt, du willst konkret werden. Was heißt denn das jetzt konkret? So, dann wollen wir euch was mitgeben, und zwar diesen Flyer. Ist ein bisschen klein für euch. Am Ausgang, wenn ihr da hinten guckt, links und rechts, da stehen zwei Stehtische, da werden nachher zwei Mitarbeiter stehen. Das ist eine Anleitung zur Herzensvisitation. Die könnt ihr euch da hinten mitnehmen und die mal zu Hause für euch machen, denn darum geht es letzten Endes. Es geht um das, was in eurem Leben ist, ganz, ganz persönlich und was Gott mit euch, wo Gott mit euch hingucken will. Und wenn ihr jetzt über den Livestream zuschaut, dann müsst ihr nicht traurig sein. Ihr könnt natürlich gerne gleich zum Kirchencafé noch kommen. Dann freuen wir uns, euch zu begegnen und euch so einen Flyer holen. Oder ihr geht auf unsere Homepage kirche-meinersen.de. Da findet ihr unter der Rubrik Medien so einen Abschnitt Formulare und Flyer. Da habe ich das gestern noch eben draufgestellt. Da könnt ihr das runterladen und für euch zu Hause machen, auch später noch. Letzten Endes soll diese Anleitung eine Möglichkeit sein, eine Hilfe einmal selber bewusst hinzugucken. Aber das Allerwichtigste daran ist wahrscheinlich das, was Paulus dann auch noch sagt. Dass ihr erkennt, dass Jesus in euch ist. Dass ihr das erkennen dürft. Dass ihr das entdecken dürft. Das ist das Ziel einer Herzensvisitation am Ende. Zu erkennen, dass Jesus schon lange da ist. dass er auch jetzt bei dir ist, bei dir bleiben wird, weiterhin, um dich zu segnen und dir das Leben zu schenken, das er für dich vorbereitet hat. Und dass du das erlebst, ihr Lieben, das wünschen wir euch von ganzem Herzen, jedem Einzelnen. Und zwar nicht nur euch, sondern auch unserer Gemeinde, auch durch die Visitation, die in dieser Woche, die in diesem Sonntag zu Ende geht. Wir wünschen uns als Gemeinde und jedem Einzelnen von euch, dass ihr das entdecken dürft, dass Jesus in euch ist und heilsam hineinwirkt in euer Leben, euch segnet und zu einem Segen in dieser Welt macht. Amen.